Liebe Zuhörer unseres Radios, das Büchlein vom Pater Dr. Jörg Müller, Verwünscht, Verhext, Verrückt oder was, habe ich an dieser Stelle mit dessen Erlaubnis besprochen. Es ist im Betulius Verlag herausgekommen, enthält viele gute Anregungen zu dieser Thematik, die als andere als leicht ist. Es sind auch im Anhang einige Gebete enthalten. Das letzte, ich habe schon einige in der Mittagszeit vorgetragen, ganz am Schluss werde ich noch an dieser Stelle beten. Und ich möchte diese Thematik abrunden mit einem Interview, das schon vor einigen Jahren, 2014 im November, im PUR-Magazin herausgekommen ist. Es wurde mit Helmut Obst geführt. Er war damals schon emeritierter Professor für Ökumenik, Konfessionskunde und Religionswissenschaft, hat dann auch an der Wiederherstellung der Freien Universität in Halle an der Saale mitgewirkt und war Mitglied und des Direktoriums der Frankischen Stiftungen und auch dessen Direktor. Also er kennt sich auf diesem Gebiet gut aus. Der IDEA-Redakteur Carsten Huhn hat das Interview mit ihm geführt, das im PUR-Magazin dann nachgedruckt worden ist. Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Veränderungen der religiösen Landschaft. Welche Trends zeichnen sich denn derzeit ab? Die klassischen Sondergemeinschaften bzw. Sekten, wie man früher sagte, verlieren an Anziehungskraft. Es gibt diese Gruppen noch. Denken Sie etwa an die Zeugen Jehovas, aber ihre große Zeit ist vorbei. Also ich habe es jetzt, wenn ich in der Stadt unterwegs war, in der letzten Zeit eigentlich kaum mehr gesehen. Was trat an deren Stelle? In den 70er und 80er Jahren gab es eine Welle der sogenannten Jugendreligionen. Sie kamen aus den USA und riefen in Europa großes Aufsehen hervor. Dazu zählt die Vereinigungskirche des Südkoreaners Moon, die Bhagwan-Bewegung oder die Children of God, Kinder Gottes, die mit Flirten und sexuellen Angeboten neue Mitglieder anwarben. Dazu zählt auch die transzendentale Meditation des Inders Maharishi Mahesh Yogi, der das Zeitalter göttlicher Erleuchtung vorhersagte, sowie weitere meist asiatisch geprägte Gruppen. Allerdings ist auch deren große Zeit eindeutig vorbei. Vielleicht erinnern Sie sich noch, die haben damals tatsächlich auch die Straßenbilder geprägt, Männer und Frauen in Orange und Gewändern gekleidet oder auch die Hare Krishna-Leute, die immer wieder so mantraartig dieses Hare Krishna heruntergesagt haben. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal diese Gruppierungen gesehen hätte, und auch Professor Obst sagt, dass deren Zeit vorbei ist. Welche Welle kommt als nächstes auf uns zu? Ich beobachte eine Zunahme esoterischer Angebote sowie ein verstärktes Auftreten von Gurus oder erleuchteten Meistern. Diese Szene ist inzwischen so breit, dass sie selbst für den Fachmann nur noch schwer zu überblicken ist. Das Auftreten von Gurus ist typisch für den Osten und das ist dadurch gekennzeichnet, dass ein starkes Gefälle vorhanden ist. Da ist der erleuchtete Meister und da sind die unwissenden Schüler und sie gehen in seine Schule, um durch ihn Erleuchtung zu bekommen. Und immer, wenn es in der katholischen Kirche guruartige Züge gegeben hat, ich denke an bestimmte Ordensgründer etwa, dann ist das eigentlich nicht mit dem Christentum vereinbar. Denn wir haben nur einen Meister, ich möchte das nicht sagen, Guru. Wir haben nur einen Herrn, das ist Jesus Christus und wir sind alle in dessen Schule. Die einen sind vielleicht fortgeschrittener, die anderen müssen noch mehr lernen. Aber so dieses ganz starke Gefälle zwischen Lehrer und Schüler, der Guru, der erleuchtet ist, der es weiß, der jetzt von seiner Position aus die Schüler belehrt, das ist eigentlich nicht typisch katholisch. Und dann wird darauf verwiesen, dass in mehreren Großstädten Esoterikmessen stattfinden, Chakra angeboten, Channeling, Energiearbeit, energetisches Räuchern, Heilsehen, Hypnose, Kartenlegen, Kontakt zum Jenseits, auch die Quantenheilung, auf die ich eingegangen bin, Reinkarnation und Rückführung. Also das hat der Interviewer ihm alles so aufgezählt. Obst meint dazu, Esoterik kann heute im Grunde vieles sein. Sie wird von ihren Befürwortern als positives und von ihren Kritikern als negatives Markenzeichen verwendet. Wörtlich bedeutet Esoterik das Verborgene, also nur Eingeweihten zugängliche Lehre. Die Versprechen esoterischer Angebote klingen sehr verlockend. Es geht um Ruhe, Gelassenheit, innere Sammlung, Kraft, Glück und Achtsamkeit. Ich habe öfters ja auch schon gesagt, das ist im Grunde genommen genau das, was in dem Gebet zur Pfingstsequenz genannt wird. Der Heilige Geist, der kann Ihnen all diese Gaben vermitteln. Die Esoterik, so Obst, weist durchaus Schnittmenge mit dem christlichen Weltbild auf. Für viele Anhänger der Esoterik steht die Existenz Gottes und zum Beispiel der Engel außer Frage. Für sie ist es selbstverständlich, dass es neben der erfahrbaren, materiellen Wirklichkeit eine transzendente, also unsichtbare Wirklichkeit gibt. Sie sehnen sich nach Spiritualität. Die Frage ist nur, wo sie diese finden. Einwurf hoffentlich in der Kirche. Es gehört zu den genuinen Aufgaben der Kirchen zu erfahren, mit Gott einzuladen. Tatsache ist aber, dass in nicht wenigen Teilen der Kirchen und der Theologie eine Distanz zu außergewöhnlichen Glaubenserfahrungen besteht. Deshalb wenden sich nicht wenige unserer Zeitgenossen anderen Anbietern zu. Wie in einem großen Kaufhaus bedienen sie sich auf dem Markt der Esoterik. Und das ist ein blühendes Geschäft. Im Jahr 2000 lag der Umsatz bei 9 Milliarden Euro, 2010 20 Milliarden. Und in unserer Zeit geht man von 35 Milliarden aus, also ein riesiges Wachstum. Verglichen mit diesem gigantischen Kaufhaus könnten die Kirchen zu einem Tante-Emma-Laden verkümmern, meint Professor Obst. Im Vergleich dazu 2013 nahmen die evangelischen Kirchen 4,8 Milliarden Euro in Kirchensteuern ein, bei der römisch-katholischen war es 5,5 Milliarden. Und wir sprechen hier von 35 Milliarden, also da können Sie die finanzielle Potenz sehen. Die Frage ist, welches geistliche Angebot die Kirche aus ihrer Tradition dem esoterischen Angebot gegenüberstellen. Nehmen wir das Thema Engel. Auf dem Buchmarkt und nicht nur dort gibt es einen Engelboom. Aus großen Teilen der Kirche scheinen die Engel jedoch ausgewandert zu sein. Und das nicht erst seit der Entmythologisierung der Bibel durch den liberalen Theologen Rudolf Bultmann. Zum Teil sind die Engel schon seit der Aufklärung aus den Kirchen verbannt worden. Bestenfalls werden sie noch aus kunsthistorischen oder ästhetischen Gründen auf Kirchengemälden dargestellt. Wie soll man die Engel wieder zurückbringen? Ganz einfach, indem sie die biblischen Berichte über Engel wieder ernst nehmen. Ich glaube, dass die Engel dienstbare Geister sind, ein Zitat aus Hebräer 1,14, ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die erben sollen, die Seligkeit. Brief an die Hebräer 1,14. Ich nehme jetzt noch zum Schluss ein Gebet, das Pater Jörg Müller vorgeschlagen hat, und dann werde ich wirklich dieses Buch schließen, die der Priester beten kann, über Personen, die irgendwie behaftet sind. Allmächtiger Gott, dir ist alles unterworfen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Alle Mächte müssen dir dienen, denn du allein bist der Gott und Herrscher aller. Ich bin nur dein unwürdiger Diener. Dennoch wage ich es dich, für diese Person zu bitten. Befreie sie von allen negativen Gebundenheiten und schädlichen Wirkungen, die sie selbst verursacht hat oder die von ihr ausgehen. Mit dem Schwert des Glaubens soll alles von ihr abgetrennt sein, was schädlichen Einfluss hat und zu diesen Störungen geführt hat. Befreie sie von Ängsten, Depressionen, Aggressionen, Zwängen und Süchten. Schenke Heilung. Gewähre dem Bösen keinen Raum mehr. Tauche diese Person dein kostbares Blut, damit sie von aller Schuld gereinigt wird und von künftigen Attacken des Bösen oder bösen Menschen bewahrt wird. Stärke ihren Glauben, schenke ihnen Klarheit im Denken, Entschlossenheit im Tun und Frieden im Herzen. Oder beim Brechen des Brotes in der Heiligen Messe: Herr Jesus Christus, so wie du am Kreuz gebrochen worden bist, so soll jetzt in deinem Namen und der Kraft meines Amtes jede negative Verbindung zwischen Person A und B gebrochen sein. Es soll keine schädliche Wirkung mehr möglich sein, keine Bedrängnis oder Blockade, keine Abhängigkeit oder eine irgendwie geartete Störung. Die Person, die ich dir mit Namen nenne, soll frei sein an Leib und Seele und Heil sein. Also so betet Pater Jörg Müller, einen Vorschlag, den man übernehmen kann, ganz in der Freiheit der Kinder Gottes. Auf die Fürsprache der Gottesmutter, des heiligen Vitus, dessen Gedenktag die Kirche heute feiert, der Engel und Heiligen, segne, heile, schütze und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.